Die Thematik heute vor dem Richterstuhl Christi. Das ist so ein bisschen so ein Thema, nicht? Mit dem, die Werke, die Erlösung, welchen Beitrag können wir leisten, müssen wir leisten, sollen wir leisten, weiß man nicht genau. Und in weltlichen Kreisen beschäftigt man sich nicht gerne mit der Frage nach dem Tod. Am liebsten geht man ihr aus dem Weg. Man verdrängt diese Frage. So Stichwort, na 70 ist doch noch kein Alter. Was ist denn dann ein Alter? Und wenn man dann noch die Frage stellt, obwohl das eigentlich ein bisschen tabu ist, dann kommt meistens die Antwort, mit dem Tod ist alles aus. Und mich reizt es dann immer zu der Gegenfrage, woher weißt du das? Da tritt dann meist völlige Ratlosigkeit auf. Und es ist auch kein Wunder, ich selbst kenne kein stichhaltiges Argument für diese Auffassung. Selbst wenn er von der Bibel nichts hält, dann ist alleine ein kurzes Studium der reichlich vorhandenen Literatur über die Erfahrungen, die im Nahbereich des Todes gemacht wurden von Menschen, eigentlich ein klarer Beweis, dass die materialistische Auffassung mit dem Tod ist alles auf, überhaupt nicht stimmen kann. Also Stichwort hier die Beobachtungen, die solche Personen außerhalb ihres Körpers gemacht haben, die lassen sich ja dann vergleichen mit dem, was wirklich war. Und dann ist der Beweis da, dass diese Geschichte mit dem Tod ist alles aus, dass die nicht stimmen kann. Ich will das nicht weiter vertiefen, wer mag, kann ja diese Literatur lesen. Ein letzter verzweifelter Versuch, diese Auffassung aufrechtzuerhalten, gipfelt darin, dass man behauptet, diese Erfahrungen, die da gemacht werden, die lägen am Sauerstoffmangel im Gehirn. Wieso einen jetzt der Sauerstoffmangel im Gehirn befähigen soll, hinterher sagen zu können, was die Ärzte mit einem gemacht haben, was im Nebenraum passiert ist und was im Warteraum vor dem OP passiert ist, das bedarf dann wirklich einer Erklärung. Diese materialistische Auffassung ist völliger Unfug und ich will mich deswegen auch nicht weiter mit ihr beschäftigen. Wir lesen mal Offenbarung 20 ab Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle die Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das gesamte Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Hier hat Johannes in einer Vision das Weltgericht am Ende der Zeit gesehen. Das, was er sah, deckt sich nicht mit dem, was weltliche Menschen von Jesus denken. Auf dem Thron sitzt nicht jemand, der nur ein Mensch ist, sondern auf dem Thron sitzt der Weltenrichter. Interessanterweise hat Jesus sich ja selber immer als Menschensohn bezeichnet. Und manche weltliche Menschen haben das ja aufgegriffen und gesagt, Jesus hat ja selber gesagt, dass er nur ein Mensch ist. Irrtum, die haben ihre Bibel nicht gelesen, die müssten mal das Buch Daniel lesen, da findet man das drin. Der Menschensohn ist der Weltenrichter. Jesus hat gar keinen Zweifel darüber gelassen, dass er der Weltenrichter ist, auch in seinem Dasein auf der Erde, indem er sich immer wieder als den Menschensohn bezeichnet hat. Lest mal nochmal den Daniel nach, da steht die Geschichte drin, wie er darauf kommt. Die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht, nämlich nach dem, was sie in ihrem Leben getan haben. Niemand kann diesem Gericht entkommen. Es wird sogar ausdrücklich hervorgehoben, dass sogar das Meer seine Toten hergeben muss. Warum wird das besonders hervorgehoben? Ist das ein großer Unterschied? Tod im Meer oder Tod an Land oder was? Der Grund ist, dass Tote im Meer bereits nach kurzer Zeit völlig verschwinden. Das ist also nicht so wie auf dem Friedhof, wo man also eventuell, wenn man die Toten drin lässt, auch nach 1000 Jahren noch Skelette finden kann. Im Meer verschwinden Menschen bereits nach 100 Jahren vollständig. Im Meer wird der Körper so vollständig aufgelöst, dass nichts Erkennbares übrig bleibt. Wer sich noch daran erinnert, als vor einiger Zeit das Wrack der Titanic entdeckt wurde, da konnte man alles finden. Da konnte man alle Gegenstände, alle Sachen finden, die irgendwie zum menschlichen Leben gehörten. Möbel, Kleidungsstücke, Spielzeug, Essgeschirre, Bestecke, Teller, Tassen, Gläser, alles. Nur keine Leiche. Man hat sogar paarweise nebeneinander liegende Schuhe in größeren Mengen gefunden. Da waren die Leichen drin, aber sie waren nicht mehr da. Ich weise hier deswegen besonders darauf hin, weil in der Vergangenheit Menschen, die ihren Glauben, dass mit dem Tod alles aus ist, unterstreichen wollten und die damit sicher gehen wollten, dass sie die Feuerbestattung gewählt haben. Übrigens aus diesem Grunde hat seinerzeit die katholische Kirche die Feuerbestattung verboten, weil das ein Bekenntnis zum Atheismus war. Das ist heute nicht mehr so, aber das ist mal so gewesen. Die wollten sicher gehen, dass mit dem Tod wirklich alles aus ist. Und nach der Devise die Asche kriegt auch der liebe Gott nicht mehr zusammen. Irrtum. Das klappt noch nicht mal mit einer Seebestattung. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das Meer muss die Toten auch hergeben. Wie läuft das Gericht ab, das hier beschrieben ist? Juristen würden sich die Haare sträuben. Es werden Bücher geöffnet, in denen die Taten der Einzelnen verzeichnet sind. Dann wird das Urteil gefällt und sofort vollstreckt. Wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den Feuersee geworfen. Das ist nicht mal eine Gerichtsverhandlung. Da gibt's keinen Rechtsanwalt, der versucht, nur um ein paar schöne Ausreden sich auszudenken. Nichts von alledem. Wer nicht drin steht, fliegt in den Feuersee. Die Szene passt gar nicht zu unserer heutigen Weltanschauung. Die heute beliebte Spielregel, jeder muss doch eine zweite Chance haben, die scheint hier überhaupt nicht zu gelten. Nicht einmal eine Gerichtsverhandlung, gar nichts. Es wird einfach entschieden, wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Schocking, nicht wahr? Mir scheint, da ist der ganze Humanismus flöten gegangen. Das ist doch unmenschlich. Wir müssen uns klar sein, Gott meint es ernst mit seinen Regeln, die er aufgestellt hat. Das ist nicht diskutierbar. Das passt zwar nicht zur heute üblichen Weltanschauung, aber derjenige, vor dem Himmel und Erde fliehen, muss sich nicht nach unserer Weltanschauung richten. Ich gehe mal davon aus, dass es wahr ist, was da in Offenbarung 20 beschrieben wird. Eigentlich muss es einen grausen, wenn man das liest. Der beschriebene Vorgang liest sich völlig erbarmungslos. Die Betroffenen werden gar nicht gehört, werden nicht gefragt, nichts. Sie stehen nicht im Buch des Lebens, ab in den Feuersee. Ist Jesus erbarmungslos? Er ist doch der Weltenrichter, der hier ist. Nein, er hat ja selbst die Brücke gebaut, den Weg gezeigt, der uns vor diesem Gericht rettet. Er selbst hat ja sogar am Kreuz den Preis bezahlt, dass wir nicht in dieses Gericht müssen. Er hat uns mit diesem Preis von dem Gericht losgekauft, wenn wir ihm denn nur rechtzeitig glauben. Jesus selbst hat es gesagt. Wir finden es in Johannes 5, ab 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ach, das ist doch mal eine schöne Verheißung. Jesus ist ganz klar gesagt, wer zu Jesus gefunden hat, muss nicht in dieses schreckliche Gericht. Heißt das jetzt, dass es egal ist, was wir machen? Sicher nicht. 1. Korinther 3, ab Vers 11. Das Fundament ist schon gelegt. Das ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden tragen müssen. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Paulus beschreibt das hier als eine Baustelle. Der Grund ist schon gelegt, es ist Jesus Christus. Mit unserer Begehrung gehören wir zu ihm. Aber das, was wir jetzt daraus machen, das hängt von uns ab. Es kann jemand auf den Grund wertvolle Dinge bauen oder weniger wertvolle oder wertlose Dinge. Am Tag des Gerichts wird auch das geprüft, was wir gemacht haben. Und von welcher Art eines jeden Werke ist, wird das Feuer erweisen. Es wird also gleichermaßen mit Feuer geprüft, was wir gemacht haben. Wenn wir in unserem Leben viel wertloses Zeug zusammengetragen haben, dann wird es in diesem Feuer verbrennen. Und uns wird nichts übrig bleiben. Zum Glück steht da die Zusicherung, dass auch der, dessen Werk vollständig verbrennt, trotzdem gerettet wird. Wie gesagt, es ist ja nicht das Gericht über denjenigen, der nicht zu Jesus gefunden hat. Also Jesus rettet uns auf jeden Fall. Aber es heißt, wie durchs Feuer hindurch. Ich weiß nicht, ob ihr mal Fernsehbilder gesehen habt von so großen Brandstätten, wo dann die Feuerwehrleute doch die Menschen retten und die dann mit abgebrannten Haaren, angesenkten Klamotten, teils beträchtlichen Verbrennungen noch aus dem Feuer gerettet werden. So muss man sich das vorstellen. So jemand wird zwar gerettet, aber alle seine Werke sind verbrannt. Da steht er da mit leeren Händen und vielleicht noch mit Verbrennungen zweiten Grades. Keine schöne Aussicht. Wenn aber jemand in seinem Leben Werte geschaffen hat, die Ewigkeitswert haben, dann bleiben diese in dem prüfenden Feuer bestehen. Solche Menschen haben einen Schatz im Himmel gebildet. Wir lesen mal Lukas 12 ab 29. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und was auch den Kuchen. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden, und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird euer Herz sein. Das hört sich ja mal wieder ziemlich heftig an. Verkauf deinen Besitz, gib's den Armen. Das hört sich so an, alles weg, ich sitze in Lumpen auf der Straße. Ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Man kann das auch etwas anders sehen. Eigentlich ist das ein Angebot. Vielleicht könnte man das vergleichen mit einem Kapitalanleger, der in Sorge ist, dass der Euro zerbricht. Er nimmt sein Geld und kauft norwegische Staatsanleihen in der Hoffnung, dass die norwegische Krone, die nicht zum Euro gehört, sicherer ist. Natürlich ist das ein irdisches, ein löchriges Beispiel. Aber Jesus will von uns hier etwas Ähnliches. Er will, dass wir irdisches Vermögen in himmlisches Vermögen umrubeln. Verkauf, was du hast, gib's weg, tu was Gutes damit und dann wächst dein Schatz im Himmel. Also raus aus dem Euro, rein in die norwegische Krone. Ich weiß, das Beispiel hinkt. Raus aus dem irdischen Schätze sammeln, rein in das himmlische Schätze sammeln. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass er sagt, das Zeug, was du nachher sowieso da lassen musst, was du gar nicht mitnehmen kannst, das kannst du rechtzeitig in himmlischen Besitz verwandeln. Das ist der einzige Weg, wie du es mitnehmen kannst, sonst kannst du es nicht mitnehmen. Da gibt es so einen albernen Bilderwitz, wo jemand in der Hölle ankommt mit einem großen Geldsack auf dem Rücken und der Teufel steht an der Höllenpforte und will den Geldsack haben. Und er will ihn nicht hergeben. Und da sagt der Teufel zu ihm, ich habe gesagt, du kannst das mitnehmen. Ich habe nie gesagt, dass du es behalten kannst. Das Beispiel ist doof. Der Teufel kommt selber in die Hölle. Aber das scheint vielen Menschen nicht klar zu sein, dass sie ihren irdischen Besitz nicht mitnehmen können. Mir hat mal ein 84-jähriger Mann vor ein paar Wochen auseinandergesetzt, wo man noch am besten eine Rendite kriegen kann. Und da habe ich ihm gesagt, in meinem Alter interessiert mich Rendite nicht mehr so doll. Das hat ihn völlig verstört. Ich hoffe, es ist angekommen. Nicht Jesus will, dass wir irdisches Vermögen, was wir oft in einer Weise anhäufen, was nicht sinnvoll ist, in himmlisches Vermögen umrubeln. Wie schnell ist doch der irdische Krempel kaputt, den wir für unser Geld da so fleißig kaufen? Brauchen wir das überhaupt alles? Nicht die Werbung redet uns da oft Sachen auf, die brauchen wir doch gar nicht. Und wenn man es hat, dann fragt man sich, wo stelle ich es jetzt hin? Eigentlich ist gar kein Platz dafür da. Was sollen wir mit dem Zeug? So haben zum Beispiel zahlreiche Menschen ihr ganzes Vermögen auf dem Sterbebett der Kirche vermacht. Meint Jesus das hier? Ich glaube nicht. Dahinter steht doch eine Haltung, ich muss jetzt gleich sterben, also lass doch meine Erben für mich den Himmel kaufen. Ich gebe es erst her, wenn ich sowieso hergeben muss. Das kann es also wohl nicht sein. So werden noch keine himmlischen Werte erworben. Markus 12, ab 29. Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Und du liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Hier lesen wir, worauf es wirklich ankommt. Es ist eine Frage des Herzens, eine Frage der Motivation bei allem, was wir tun. Wenn du etwas für das Werk des Herrn tust, weil du Gott liebst, dann schaffst du Ewigkeitswert. Nicht, wenn das aus der Pflicht, aus der Gesetzmäßigkeit herauskommt, so nach der Devise, ich muss ja, sonst komme ich in die Hölle. Das ist die falsche Motivation. Entschuldigung, der Kampf mit den Fingern. Wenn du anderen Menschen das Evangelium weitergibst, weil sie dir als Verlorene leid tun und du möchtest, dass sie gerettet werden, dann hast du Werte für die Ewigkeit geschaffen. Nicht, weil du das tust, weil du meinst, du musst. Aber auch wenn du die Not eines anderen siehst und hilfst ihm, weil dich seine Not berührt, dann hast du einen Weg für die Wert für die Ewigkeit geschaffen. Liebe ist es, die den Unterschied macht. 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wär's mir nichts nütze. Das ist wieder mal sehr heftig. Hier steht es ganz klar. Entscheidend ist das Motiv. Paulus hat hier ein besonders krasses Beispiel gewählt, um deutlich zu machen, worauf es wirklich ankommt. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wo kriege ich jetzt die Liebe her? Ich kann ja vielleicht noch aus Pflichtbewusstsein da irgendeinem, der auf der Straße sitzt und dem es offensichtlich nicht gut geht, was zu geben. Aber den lieben? Wo kriege ich die Liebe her? Ich kann ja schließlich nicht sagen, ich muss den jetzt lieben, weil Gott das von mir will. Gesetzmäßigkeit. Nein, der Weg ist anders. Wir müssen zuerst an die Quelle der Liebe gehen. Mit der Liebe aus eigener Kraft wird das nicht viel. Wir suchen die Nähe Jesu. Wir suchen die Nähe unseres himmlischen Vaters. Wir bitten Jesus, dass er uns mit seiner Liebe erfüllt. Wenn wir das ernsthaft wollen, dann geschieht es auch. Dann wird sich in unserem Verhalten etwas ändern. Und zwar ohne, dass wir in jedem Einzelfall konkret dahinterher sind. Mit einem Mal wollen wir etwas tun, weil Jesus das so will, ganz einfach, weil wir Jesus lieben. Und weil wir anfangen, unseren Nächsten zu lieben. Der Kirchenvater Augustinus hat das mal sehr knackig gesagt. Ama et fac quod vis. Das ist lateinisch. Liebe und tu, was du willst. Wenn du wirklich liebst, echte Liebe, ich meine jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen, wenn du wirklich echt liebst, kannst du machen, was du willst, du wirst nie was falsch machen. Es ist aber nicht das Einzige, dass wir irdischen Besitz in himmlischen Besitz umrubeln können. Es gibt schließlich genug Leute, die gar nicht irdischen Besitz haben. Alles, was wir aus echter Liebe tun, schafft Ewigkeitswerte. Das muss nicht Besitz sein. Gott hat uns zugesagt, dass wenn wir auf das Fundament Jesus Gutes bauen, dass wir dann Lohn empfangen, himmlischen Lohn. Markus 14, Abvers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Die ein Alabastergefäß mit reinem kostbaren Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Ewigkeitswert. An der Geschichte ist noch etwas interessant. Da regen sie sich auf über die Verschwendung. Dieses Nadenöl gehörte doch dieser Frau, oder nicht? Durfte die nicht mit dem, was sie hat und was ihr gehört, machen, was sie wollte? Da gibt's einen ganzen Haufen solche Gutmenschen, die immer genau wissen, wie man Gutes tun muss mit dem Geld anderer. In die eigene Tasche fassen die nicht. Diese Art von Güte ist überhaupt nichts wert. Und Jesus weist sie hier auch ganz klar zurück. Lasst sie in Ruhe. Warum sieht Jesus diese Tat so anders, als die Leute sich darüber erhitzen, dass man das hätte den Armen geben können, wäre ja toll gewesen, es war ja nicht mein Geld. Jesus sieht, wie sehr diese Frau ihm Liebe entgegenbringt, dass sie ein solches Opfer für ihn gibt. Diese 300 Denare, das war wirklich viel Geld, das war der Jahreslohn eines damaligen Arbeiters. Es geht also nicht in erster Linie um die Fütterung der Armen. Natürlich ist das sehr wertvoll, was sie über Jesus ausgießt, der Jahreslohn eines Arbeiters. Jesus sieht die Liebe, die diese Frau ihm entgegenbringt. Das ist es, was zählt, nicht das Geld. Manche Christen tun sich schwer mit dem Gedanken an himmlischen Lohn. Hier ist ja ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen worden, in dem Vers, den ich vorher gelesen habe, dass wir himmlischen Lohn bekommen, wenn wir auf dieses Fundament Jesus jetzt gute Dinge bauen. Da tun sich manche schwer mit. Ich bin doch nur ein Knecht Gottes und tue, was Gott mir vorschreibt. Ich jage doch nicht etwas schnödem Lohn hinterher. Könnte da etwa noch etwas Stolz verborgen sein? Natürlich ist es gut, wenn wir Gott dienen wollen, aber auch irdische Knechte bekommen Lohn. Da wird doch unser himmlischer Vater seinen Kindern auch Lohn geben können. Ist euch das mal vorgekommen, dass ihr irgendjemandem etwas habt schenken wollen und er nimmt das nicht an? Das ist eine richtige Verletzung, die man da erfährt. Man hat sich in Liebe was ausgedacht, für jemanden etwas hergerichtet, was schön ist und wovon man überzeugt ist, der wird sich darüber freuen. Und der freut sich jetzt gar nicht, sondern sagt, nimm das wieder mit. Und das ist das, was wir Gott gegenüber tun, wenn wir sagen, also gegen Lohn, nein, das brauche ich ja nicht, ich mache das ja so, ich bin ja ein besonders guter Mensch. Ein wie guter Mensch wir sind, sieht Gott sehr genau. Er kann in die hintersten Ecken unserer Seele hineingucken. Offenbarung 11, ab Vers 18. Die Völker hatten sich wütend gegen dich aufgelehnt. Doch jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst und wo du die verdirbst, die die Erde verderben. Doch es ist auch die Zeit, wo deine Diener ihren Lohn erhalten, die Propheten und alle, die du geheiligt hast, alle Kleinen und Großen, alle, die deinen Namen ehren. Hier wird ganz klar und deutlich gesagt, dass diejenigen, die Gott dienen, Lohn empfangen werden. Aber auch Jesus hat das in mehreren Fällen gesagt. Ein Beispiel finden wir in Lukas 19, ab Vers 16. Der erste berichtete, Herr, ich habe das Zehnfache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet. Ausgezeichnet, rief der König, das hast du gut gemacht. Du hast dich in dieser kleinen Aufgabe bewährt, ich vertraue dir die Verwaltung von 10 Städten an. Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete, Herr, ich habe das Fünffache an Silberstücken hinzugewonnen. Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter über 5 Städte. Das ist richtig prall, was hier als Lohn gegeben wird. Achtet mal darauf, da werden keine Trinkgelder verteilt. Unser himmlischer Vater lebt in einer unermesslichen Herrlichkeit. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der seine Kinder belohnt, wird das etwas sehr Besonderes sein. Wir lesen Richter 5, Vers 31. So sollen umkommen, Herr, all deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das ist nicht so ein bisschen. Etwa die Gott lieben, kriegen schöne Klamottchen und ein bisschen Geld und Silberschmuck und ein paar schöne Schuhe. Nein, ganz anders. Sie werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das ist eine ganz andere Nummer. Ganz, ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Das wird so sein, dass es alle unsere Vorstellungskraft übersteigt. 1. Korinther 2, Vers 9. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Kommen wir nochmal auf das Beispiel mit dem Kapitalanleger zurück. Der kann das nur so lange machen, wie der Euro noch nicht zusammengebrochen ist. Und im übertragenen Sinne können wir mit unseren irdischen Gütern und unseren irdischen Fähigkeiten nur so lange himmlische Güter erwerben, wie wir noch leben. Denkt mal drüber nach und macht was draus. Amen. Lasst uns noch eine Gebetsgemeinschaft über diese Sache halten. Und ich glaube, ein besonders wichtiger Punkt ist, dass wir darum bitten, dass Jesus uns mit seiner Liebe erfüllt. Also jedenfalls mir geht das so, da habe ich ein größtes Manko. sonst kriege ich vielleicht das eine oder andere noch ganz gut hin. Aber wenn es darum geht, die Liebe Jesu wiederzuspiegeln, da habe ich noch das größte Problem. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, dem das auch noch helfen würde. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu als deine Kinder und erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du deine Liebe in unser Herz gießt, so viel von deiner Liebe, dass es überläuft und jede Menge Liebe für andere mit dabei ist. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Frieden nicht, wie die Welt ihn gibt, sondern Frieden, wie er nur aus deinen Händen kommen kann. In Jesu Namen. Amen.